systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Freitag, der 10. Juli 2026. Willkommen zur 309. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und heute wird es um die Entlastungsfähigkeit einer potenziellen Einkommensteuerreform gehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Sebastian Dulin. Hallo Sebastian.
Hallo Marco.
Du bist Direktor des IMK, also des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de, also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts, derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Die Koalition aus SPD und CDU will die Einkommensteuer reformieren. Das steht, glaube ich, sogar schon im Koalitionsvertrag drin. Es gibt jetzt so erste Ansätze, aber so ganz klar, was man machen möchte oder, Klammer auf, machen kann gemeinsam, Klammer zu, ist, glaube ich, noch nicht so richtig ausbaldowert. Also es hakt offensichtlich. Und das IMK, Sebastian, hat sich mal angeschaut, was so eine Einkommensteuerreform leisten könnte, also was die verschiedenen Hebel sind. Katja Rietzler hat das untersucht. Was habt ihr denn da genau gemacht?
Ich würde vielleicht doch gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor ich jetzt auf die Forschung von Katja eingehe. Und zwar in dem Koalitionsausschuss, in der Entscheidung, da steht was drin zu der Einkommensteuerreform. Da sind jetzt auch Eckpunkte drin. Das heißt, wir können das, was da steht, das ist so ein bisschen unklar an einigen Stellen, da können wir auch gleich nochmal drüber reden, aber das können wir gegenschneiden zu dem, was Katja Rietzler errechnet hat. Und Katja hat die Sachen errechnet vor diesem Koalitionsausschuss, also im Hochlauf quasi der Diskussion dahin. Und da ist relativ viel durch die Medien auch gegeistert, was so alles gemacht werden könnte. Und dann ist da auch tatsächlich was drin gewesen. Wir haben eben ein paar Tage vorher veröffentlicht. Wir hatten diese Berechnung auch gemacht, um einigen zu helfen, das vernünftig einzuordnen. Und von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn wir einmal gucken, was in diesem Koalitionsausschuss drinnen steht. Wir könnten das natürlich auch nachher machen, aber vielleicht fangen wir damit mal kurz an.
Was steht denn drin?
Also im Koalitionsausschuss stehen, da sind so Sätze drin, dass für eine vierköpfige Familie mit mittleren Einkommen von ca. 60.000 Euro steht da, ab dem Jahr 2028 im Vergleich zu heute mehr als 600 Euro mehr im Jahr da wären. Und das hört sich jetzt erstmal auf den ersten Blick gut an. Wir werden gleich hören, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass große Entlastungen in der Einkommensteuer nicht so einfach sind, aber die 600 Euro sind nicht so toll, wie sie sich anhören, weil da ist relativ viel Erhöhung des Kindergeldes dabei. Kindergeld wird immer wieder erhöht und an die Inflation angepasst. Und das machen sie jetzt auch wieder. Und dann ist es über 2 Jahre. Das heißt, das ist nicht nächstes Jahr, sondern 2028. Und es gibt ja auch Inflation. Und das heißt, da ist viel davon eigentlich der Ausgleich der kalten Progression. Und dann, wenn man es genauer anguckt, ist da relativ wenig bei übrig. Also was die Regierung jetzt da macht, ist, sie hat den Grundfreibetrag, passt sie an bis 2028. Das ist übrigens was verfassungsgemäß notwendig ist, weil das Verfassungsgericht mal irgendwann entschieden hat, dass das Existenzminimum steuerfrei gestellt werden muss. Und das heißt, wenn die Inflation da ist, die Preise steigen, dann steigt auch das Existenzminimum und dann muss der Grundfreibetrag ohnehin angepasst werden. Und das machen sie jetzt eben. Und dann verschieben sie ein bisschen am Steuertarif, aber sie verschieben ja so Eckpunkte in dem Steuertarif und in dem oberen Bereich verschieben sie weniger stark. Und sie haben eine neue Reichensteuer eingeführt, die ein bisschen früher greift. Und sie haben dann noch eine zweite Reichensteuer, die jetzt ein bisschen höher ist am oberen Ende. Das heißt, in der Summe wird hier überhaupt gar nicht so richtig viel entlastet. Wir kommen gleich dazu, ob das gut oder schlecht ist und ob das sinnvoll ist. Man muss das eben verstehen, was da jetzt passiert ist. Und die Regierung redet irgendwie von 10 Milliarden, was dann auch gegenfinanziert werden soll. Aber 10 Milliarden ist dann eben über 2 Jahre, wenn da der Inflationsausgleich auch drin ist und die Kindergelderhöhung, dann ist das auch gar nicht so viel.
Kindergelderhöhung ist ja erstmal keine Senkung der Einkommensteuer, oder?
Ja und nein. Diese beiden Elemente, Kindergeld und Einkommensteuer, sind ja insofern verknüpft, weil es Kinderfreibeträge gibt und ab einem gewissen Einkommen diese Kinderfreibeträge dann mehr Steuerermäßigung geben als das Kindergeld und dann das Finanzamt so eine günstige Rechnung macht und dann wird das quasi das Kindergeld damit verrechnet. Und von daher hängen Kindergeld und Einkommensteuer schon ein bisschen zusammen. Aber hier, die Koalition hat zumindest in ihrem Papier, wenn sie von der Entlastung dieser vierköpfigen Familie redet, dann hat sie großzügig erstmal die Erhöhung des Kindergeldes damit reingerechnet, weil sie sonst auch nicht auf diese Zahlen kommen würden.
Gut, dann kommen wir mal zu Katja Rietzler und der Einkommensteuervariantenberechnung. Was habt ihr denn da gemacht?
Katja ist davon ausgegangen, einmal von der Frage, was wollen diese beiden Parteien? Und da sind ein paar Unterschiede dazwischen und hat dann so hypothetische 6 Szenarien gemacht, wo man das in gewisser Weise abbilden kann, was so die stilisierten Ziele der Parteien sind. Und der Hintergrund ist, dass eben sehr viele Zahlen durch die Welt gegeistert sind und sehr viele Ideen ohne Zahlen vor diesem Koalitionsausschuss in den Wochen davor. Das Finanzministerium hatte selber auch 2 Varianten dann irgendwann, ich glaube, geleakt, veröffentlicht ist, glaube ich, falsch. Das hatte dann irgendwelche Medien, dann hatten es alle Medien. Und da sind jetzt eben so 6 stilisierte Ideen, wie man die Einkommensteuer reformieren könnte. Und daraus kann man dann eben Schlussfolgerungen ziehen, was möglich ist, was bezahlbar ist und was man dann jetzt vielleicht machen sollte oder nicht machen sollte.
Fangen wir vielleicht mal bei dem Unterschied SPD und Union an. Also worin unterscheiden die sich denn, die Positionen?
Ja, also tendenziell ist der SPD immer wichtig, die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Das sagen sie zumindest. Und ich glaube, das ist auch so. Da ist ein Problem dabei, weil die kleinen und mittleren Einkommen eigentlich gar nicht so viel Einkommensteuer zahlen. Das heißt, das ist sehr schwer, die zu entlasten. Und vor allem, wenn man da entlastet, entlastet man meistens, wenn man nicht sehr stark woanders was erhöht, entlastet man die Reichen gleich mit, weil von der Erhöhung des Grundfreibetrags, da profitieren eben alle. Und die Union möchte vor allem, dass der Spitzensteuersatz nicht so früh einsetzt. Die wollen den später haben. Also der sitzt ja heute bei knapp 70.000 Euro zu versteuernem Einkommen ein. Das entspricht wahrscheinlich sowas wie 80.000 Euro Bruttoeinkommen, wenn man dann noch was absetzen kann, für ein Single und das Doppelte für ein Ehepaar. Und die möchten gerne, dass das später einsetzt und nach Möglichkeit auch nicht allzu sehr steigt. Die SPD, die sagt, naja, also Spitzensteuersatz kann dann doch schon steigen, weil so ganz ist das nicht unser Klientel. Die Ehepaare, die mehr als 160.000 brutto verdienen und vor allem möchten die dann auch, dass die Reichen ein bisschen mehr bezahlen. Und das ist eigentlich etwas, was die Union, wo die immer ein bisschen skeptisch ist, weil die das einerseits Unternehmen als ihr Klientel ansieht und dann Friedrich Merz hatte ja manchmal auch eine sehr komische Idee, wo eigentlich die Mittelschicht ist und wo die aufhört. Und von daher sind da, glaube ich, einige, die der Meinung sind, dass da oben bei 160.000 Euro für ein Ehepaar als Bruttoeinkommen, dass das noch Mittelschicht ist und das möchten die nicht belasten.
Sind ja dann doch schon 2 sehr unterschiedliche Positionen, ne? Kann man sagen, die da zusammengebracht werden müssen.
Genau, das sind 2 Positionen, die etwas schwierig sind. Die Union, zumindest verbal, war dann auch immer dafür, auch die kleinen und mittleren Einkommen mitzuentlasten. Da haben sie, glaube ich, nicht so das große Problem. Nur das kostet halt dann Geld und kostet halt, wenn man viele Menschen entlasten will, dann kostet das viel Geld. Also wenn man jedem in Deutschland 500 Euro geben möchte, wir haben 80 Millionen Menschen da. Also das Ganze haben sie ja nicht gerechnet, mit Haushalten gerechnet, aber einfach nur mal so als Beispiel. Wenn man 80 Millionen Menschen hat und jedem 500 Euro im Jahr geben will, dann sind wir bei 40 Milliarden. Das ist einfach ziemlich teuer. Und wenn man das wiederholen möchte von den Reichen, von denen es nun nicht ganz so viele gibt, dann muss man da sehr stark zugreifen.
Jetzt hast du ja schon gesagt, das ist eine gewisse Einigung, würde ich ja noch nicht sagen, aber es gibt zumindest mal eine gewisse Richtung, die die Koalition vorgegeben hat im Reformpaket. Was sagt denn Katja Riezler dazu? Kann man das anhand eurer Berechnungen schon sagen, ob das, was da jetzt in Aussicht steht, etwas bringt?
Also das, was die Koalition jetzt machen möchte, das erhöht halt diesen Grundfreibetrag und erhöht den um Inflation, grosso modo, und erhöht dann der Spitzensteuersatz, der greift ähnlich wie vorher, der wird nur ganz wenig verschoben, also die Grenze, wo der einsetzt, und oben wird noch zugegriffen. Also das ist, glaube ich, etwas, was nach diesen Forschungen von Katja Riezler ganz gut passen würde, weil es wird eigentlich nicht viel entlastet. Und Katja schreibt auch, es ist eigentlich kein Spielraum in den öffentlichen Haushalten für die Entlastung da. Wir machen da im Moment ganz viel auch im IMK. Im Grunde ist der Bundeshaushalt darauf ausgelegt, dass die Ausgaben jenseits von Verteidigung und Zinsen in den nächsten Jahren fallen müssen, sowohl nominal als auch kaufkraftbereinigt nochmal viel mehr über die nächsten 4 Jahre. Und wenn man da jetzt noch die Steuern senken würde in großem Stil, dann wäre das wirklich ein Problem für diesen Haushalt. Und nicht nur im Bundeshaushalt, sondern die Kommunen haben kein Geld, die Länder haben kein Geld. Und die Einkommensteuer, die wird dann ja auch aufgeteilt auf die verschiedenen Gebietskörperschaften. Deshalb sagt dem Katja, eigentlich ist kein Geld dafür da und darum sollte man nur das machen, was wirklich jetzt auch verfassungsmäßig notwendig ist. Und wenn man jetzt so eine Lösung hat wie die Koalition, wo doch am unteren Ende ein bisschen entlastet wird, nicht so wahnsinnig viel, und das reingeholt wird, indem die Reichensteuer erhöht wird, dann ist das eigentlich ein ganz guter Ansatz.
Jetzt kennen wir diese Diskussion ja schon, Sebastian, ne? Im Grunde ist kein Geld da, aber dann will man entlasten und wenn man dann entlasten will, dann muss man woanders belasten. Also man schiebt im Grunde im Haushalt hin und her und ich erinnere mich, dass du mir mal gesagt hast, aber bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch im Kopf habe. Im Grunde gibt es da gar nicht so viel Masse zum Hin- und Herschieben. Das ist irgendwie nur 10% im Gesamthaushalt, wo man überhaupt anpacken kann. Das heißt, alles, was man da jetzt so tut, entweder findet man eine Gegenfinanzierung, dann muss man jemand anderem was wegnehmen, oder man findet Geld, wo aktuell keins ist.
In phasenschwachen Wachstums findet man tatsächlich sehr wenig Geld. Die Frage, wie viel da jetzt wirklich frei disponibel ist im Bundeshaushalt, das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, ob das jetzt tatsächlich 10% ist, ob es sogar weniger ist oder ob es mehr ist, das sei jetzt dahingestellt. Aber es ist einfach sehr, sehr schwer. Und das sehen wir ja daran, wie mühselig das ist, den Haushalt auch zusammenzubringen. Wir haben jetzt keine Folge über den Haushalt gemacht, aber Lars Klingbeil hat jetzt seinen Haushalt im Grunde nur dadurch zusammengebracht, dass da sind ein paar Buchungstricks drin, da sind Tilgungsverpflichtungen verschoben worden und da werden Rücklagen angegriffen. Und das zeigt schon, dass zumindest diese Koalition echt ein Problem hat, weil wenn es um Subventionen geht, also abstrakt findet jeder gut, Subventionen zu kürzen, aber wenn es dann konkret um bestimmte Dinge geht, dann geht das erst nicht mehr. Ich möchte nochmal erinnern, die Agrardieselsubventionen, die die Ampelregierung abschaffen wollte, und das waren nicht viele, das waren relativ kleine Summen, da hatten wir die Trecker und die Bauern hier in Berlin, die die Straßen blockiert haben. Jetzt was Ähnliches, es ging jetzt um die Absetzbarkeit der Handwerksleistungen. Das ist ja auch was, das ist also, wenn man Handwerksleistungen in Anspruch nimmt und dafür eine Rechnung einreicht, dann kann man eben einen Teil davon von der Steuer absetzen. Das ist eine Subvention, die kommt wirklich vor allem den Besserverdienenden zugute, weil die sind einfach die empirisch mehr Handwerker in Anspruch nehmen. Also jemand in einer günstigen Mietwohnung wohnt und mit geringem Einkommen, der vielleicht zum Mindestlohn arbeitet, der wird sich niemals jemanden zum Renovieren der Wohnung nehmen oder nur für Sachen, wo er wirklich das nicht anders hinkriegt. Aber die Leute, die im eigenen Haus wohnen, vielleicht noch ein großes Haus, da muss viel gestrichen werden, da muss dauernd irgendwas gemacht werden, die profitieren davon. Und das war eine Sache, wo die SPD gesagt hat, ja, warum schaffen wir das nicht ab? Das bringt Geld, können wir die Steuern senken? Und da war die Union dann gegen. Der Kompromiss ist, dass das jetzt ein bisschen abgesenkt wird, aber grundsätzlich bleibt diese Möglichkeit bestehen. Das heißt, wir haben bei diesen ganzen Diskussionen um Subventionsabbau, also ja, natürlich, Subventionen sind Mist, sagen alle, und wir müssen endlich mal Prioritäten setzen.
Naja, abschaffen tut es aber auch keiner.
Nein, genau. Und das wird dann eben auch nicht gemacht. Und darum ist auch kein Geld da. Und wie wenig Geld da ist, sehen wir auch bei anderen Diskussionen. Also eine Frage war ja, ob der Bund seine Zuschüsse an die Krankenversicherung kürzt oder wie weiter die kürzt. Und dann hat er natürlich vielleicht ein bisschen Geld für Steuersenkungen. Nur, wenn die Zuschüsse zur gesetzlichen Krankenversicherung gekürzt werden, dann steigen dort die Beiträge. So funktioniert das nämlich. Und dann hat man vielleicht eine Einkommensteuersenkung, aber man hat dann höhere Sozialbeiträge und am Ende steht auf dem Lohnzettel netto vielleicht sogar weniger als vorher.
Ja, hat das arbeitgebernahe Institut IW das nicht ausgerechnet, dass genau das der Fall ist hier auch bei dem Steuervorhaben, das auf der einen Seite steigt und auf der anderen sinkt, aber im Grunde nicht viel bei rauskommt.
Genau, das haben die vorgerechnet. Und jetzt ist halt die Frage, findet man das schlimm oder findet man das nicht so schlimm?
Bringt der Aufwand was, wenn es nichts bringt? Vielleicht mal so.
Genau, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich finde es etwas merkwürdig, dass man jetzt hier etwas, was eigentlich nicht viel mehr ist als eine Korrektur der kalten Progression, dass wir das jetzt Steuerreform nennen. Aber klar, das hat natürlich damit zu tun, dass man das vorher großmundig als Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen angekündigt hat und dass man auch einen Herbst und ein Frühjahr der Reformen angekündigt hat. Und dann kann man natürlich jetzt nicht sagen, naja, das ist nur eine Anpassung der kalten Progression. Und tatsächlich ist ja oben auch eine kleine Steuererhöhung da drin für die Reichen. Aber es ist eben keine Entlastung. Aber vielleicht ist auch im Moment gar nicht der Zeitpunkt für eine steuerliche Entlastung angesichts dessen, was wir alles so an Notwendigkeiten haben für den Staat. Also insbesondere, wir haben da auch schon mal drüber geredet, diese Verteidigungsausgaben, die da kommen, wo man sich jetzt entschieden hat, dass man die braucht wegen der Bedrohung aus Russland. Das ist einfach teuer. Das sind 3,5% des Bruttoinlandsproduktes, soll da ja reinfließen. Wir haben früher 1% ausgegeben. Das heißt, da sind grosso modo 100 Milliarden Euro, die wir pro Jahr mehr für Verteidigung ausgeben. Und das mag ja alles notwendig sein. Nur wenn ich für irgendwas 100 Milliarden mehr ausgebe, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Und auf Dauer funktioniert es halt nicht, das über Kredit aufzunehmen. Und darum ist vielleicht in der Situation, wo man diese großen Anforderungen hat, ist das nicht der richtige Moment, um dann die Steuern zu senken. Also ich meine, zu Hause, wenn ich jetzt gerade einen Flutschaden habe und ich muss das Dach neu machen und wer weiß was, dann ist das vielleicht auch nicht der Moment, wo man sagt, naja, jetzt mache ich nochmal 2 extra Urlaube. Ja, und dann müsste man vielleicht schon gucken, wo man Prioritäten richtig setzt.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, im Haushalt wird durchaus gespart. Also jeder muss da sparen. Das Einzige, was, glaube ich, nicht sinkt, sind die Verteidigungsausgaben. Also da wird ja schon was getan. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass im Grunde das Potenzial, wo man noch Manövriermasse hat, ziemlich wegschrumpft. Also dass man dann halt hinten raus irgendwann zu diesem Punkt der Wahrheit, den wir jetzt hier, glaube ich, schon seit 2 oder 3 Jahren besprechen, kommt, dass man dann halt irgendwo dann doch die Steuern erhöhen muss. Und da wäre es ja okay, für die geringen Einkommen die Steuern zu senken und für die großen Einkommen sie zu erhöhen. Aber auch das hat ja Grenzen. Also wenn ich hier in die Berechnung von Katja gucke, sehe ich ja, dass so 3% Steuererhöhung für die Reichen, also die reißen jetzt auch nicht so viel raus, ne?
Nee, tatsächlich. Was Katja ja gerechnet hat, ist einmal den Spitzensteuersatz hochzusetzen. Das ist der, den alle bezahlen. Und dann auch noch diese Reichensteuer hochzusetzen. Die Reichensteuer ist ja so ein bisschen, naja, es ist eine Steuer nicht für alle Reiche, sondern nur für manche Reiche. Die Reichensteuer gilt ja nicht für Unternehmen oder Unternehmer. Die gilt ja nur...
Einzelpersonen.
Ja, die gilt für abhängig beschäftigte Einzelpersonen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Also das ist, wenn jemand einen Betrieb hat, wo er 10 Millionen im Jahr Gewinn hat und sich den ausschüttet, dann zieht für den nicht die Reichensteuer, sondern nur die Einkommensteuer. Das heißt, diese 3 Prozentpunkte obendrauf sind normalerweise für Leute, die irgendwie abhängig beschäftigte Manager irgendwo sind oder so. Davon gibt es einfach relativ zu der Gesamtbevölkerung nicht so viele, dass man da so wahnsinnig viel Geld greifen kann. Also das ist sinnvoll, das zu machen und man kriegt auch was raus, aber wie du richtig sagst, das sind Grenzen und dann sind wahrscheinlich auch Grenzen, wo ich gerade gesagt habe, wenn man den Spitzensteuersatz, der für auch die Unternehmen gilt, wenn man den immer weiter erhöht, dann gibt es auch Grenzen. Einmal die Grenzen, dass vielleicht irgendwann doch dann welche abwandern, aber auch, dass die sich ja in eine Kapitalgesellschaft umwandeln können. Ich glaube, wenn es um 1-2 Prozentpunkte Steuersatz geht, machen die das nicht, weil die Veranlagung als Personengesellschaft bei denen noch so viele Vorteile hat, dass sich das nicht lohnt. Aber das ist halt, desto höher man da geht, desto mehr passiert da und dann verliert man auch wieder Steuereinnahmen. Es ist nicht so viel Spielraum, ewig weit hochzugehen mit den Steuersätzen. Das kommt eben bei Katja auch raus. Und vor allem, es ist begrenzt, was das so bringt.
Und auf der anderen Seite haben wir dann die niedrigen Einkommen, die wiederum aufgrund dessen, dass sie ja ohnehin schon niedrig sind, dann nominal auch nicht so viel gewinnen, wenn man da Steuern senkt.
Genau, die niedrigen Einkommen, die zahlen halt so wenig Steuern und die gewinnen eben nicht so richtig viel. Das ist die Krux an dieser Idee, dass man über die Steuersenkung eben die niedrigen Einkommen entlasten soll auf Kosten der hohen. Dann würde es eher schon Sinn machen, dass man bei den hohen Einkommen, aber dann eben auch schon bei da, wo der heutige Spitzensteuersatz einsetzt, also vielleicht 80.000 brutto, 70.000 zu versteuern im Einkommen für Singles und das Doppelte für Familien, wenn man da ein bisschen weiter zugreift und dann dafür die Sozialabgaben senken würde. Das wiederum würde unten noch stärker entlasten.
Ist das überhaupt das richtige Mittel, um die Probleme zu lösen, die man da lösen will?
Aus meiner Sicht ist es nicht das richtige Mittel, da jetzt die Probleme zu lösen. Und das ist aber von Anfang an, ich weiß nicht, ob die Politik das nicht verstanden hat oder ob die Dynamik so war, dass alle gesagt haben, ja, endlich mal Steuern senken, da wird so viel genommen. Also von daher, das war eigentlich, glaube ich, keine gute Idee, jetzt eine große Steuerreform mit großzügigen Entlastungen zu versprechen.
Das heißt, im Grunde stehen wir da, wo wir hergekommen sind.
Man kann es ja auch positiv sehen. Man kann ja sagen, das hat die Politik jetzt erkannt. Und darum ist da jetzt eine Einkommensteuerreform passiert, die eigentlich den Namen nicht verdient und die eben ziemlich wenig macht. Und das ist doch schon mal ganz gut. Einen Schritt zurück, weil du das eben auch gesagt hast. Es sind jetzt ziemlich große Einsparungen beim Personalbudget des Bundes vorgesehen. Also da ist ein Personalabbau die nächsten Jahre vorgesehen. 8% ist echt eine Ansage. Wenn man im Unternehmen war, wo 8% oder 10% der Belegschaft rausgekürzt worden sind, der weiß, dass das relativ viel ist. Und das passiert ja mit der Hoffnung, dass man sagt, wir haben Bürokratieabbau und KI und deswegen brauchen wir weniger Leute. Aber eigentlich meine Erfahrung auch mit anderen Organisationen ist, dass die Einführung von IT-Systemen und auch wenn man sinnvoll irgendwelche Prozesse verschlanken möchte, das braucht erstmal Personal. Das funktioniert nicht so, dass ich sage, naja, schmeiße ich erstmal das Personal raus und dann gucke ich, ob ich die Prozesse dann irgendwie auch so anpasse, dass das noch funktioniert. Da muss man, glaube ich, schon aufpassen, weil, wie du eben auch gesagt hast, da ist ein ziemlich großer Spardruck drin und von daher kann man sagen, gut, dass ihr jetzt nicht noch das Leid größer gemacht habt mit einer großen Steuerreform.
Ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, lieber Marco, und hab einen schönen Sommer.
Ja, das war nämlich eine der Sommerfolgen, die wir im Vorfeld aufgenommen haben. Steuern gehen ja immer quasi. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sommer. Aber falls ihr dann doch noch ein paar Gedanken habt und etwas arbeiten wollt, könnt ihr uns eine E-Mail senden an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Da gibt es dann auch Folgen, die ihr vielleicht im Sommer nachhören wollt. Wir haben da 2 Podcasts aufzubieten. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit.
Danke. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.